We are back. It was long overdue. Second wind, second season.
Yeah. Uh-huh, let's go.
Herzlich willkommen zu Folge 67 des Zweite Luft Podcast. Mein Name ist Felix Herkenrath und ich begrüße euch heute zu einer ganz besonderen Ausgabe. Wie schon im vergangenen Jahr haben wir auch dieses Jahr wieder Live-Events in Hamburg geplant, in den Räumlichkeiten der HASPA, der Hamburger Sparkasse. Und jetzt am Dienstag, da hatten wir unsere erste Folge vor Ort und zwar mit niemand Geringerem als der Handball-Ikone Johannes Yogi Bitter. Der gute Yogi, der stand eine gute Stunde vor dem Mikrofon gemeinsam mit mir zusammen und hat erst meine Fragen beantwortet und wie es bei unserem Live-Podcast mit der HASPA üblich ist, auch anschließend die Fragen der vielen anwesenden Fans beantwortet. Jetzt könnt ihr euch auf ein wirklich super sympathisches Gespräch freuen. An der Stelle nur auch einmal kurz der Hinweis, falls ihr selber auch mal vor Ort sein wollt. Wir haben noch ein Live-Event im März. Da kommt nämlich dann bei mir im Podcast der Geschäftsführer des HASPA Hamburg Marathons vorbei. Frank Thalheiser ist dann mein Gast und auch dort gibt es natürlich die Möglichkeit, alle Fragen rund um den HASPA Hamburg Marathon loszuwerden. Vielleicht ist das ja was für euch. Die Anmeldung hierzu findet ihr wie üblich auf der HASPA Veranstaltungsseite oder bei uns über Instagram oder ihr schreibt einfach eine Direct Message an mich über meinen Instagram-Kanal @die_zweite_luft. Ihr könnt aber alternativ auch eine E-Mail schreiben an post@zweite_luft.com. Wir finden einen Weg, euch auf das Event zu bringen. Jetzt geht's aber los mit der Folge von Dienstag und dem guten Yogi Bitter.
Moin und herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind, hier in unserer schönen HASPA-Filiale am Gänsemarkt. Mein Name ist Christian Kuschmer und ich darf und freue mich, heute Gastgeber mit sein zu dürfen, dass wir heute ja so einen ganz besonderen Abend haben werden, einen Live-Podcast. Felix, du stehst schon an meiner Seite.
Ja.
Es geht nicht um deinen Podcast.
Um Gottes Willen, ja.
Zweite Luft, ja, bist du heute hier gleich mit uns zusammen. Sind ja irgendwie alle jetzt Mitglied oder alle Teilnehmer des Podcasts.
Absolut, herzlich willkommen erstmal von meiner Seite auch. Schön, dass ihr ist ein Sportpodcast, ich hoffe, du ist okay an der Stelle. Schön, dass ihr da seid, hier zur Live-Aufnahme. Wir freuen uns sehr auf die Handball-Ikone Yogi Bitter. Ich kann sie tatsächlich da hinten schon sehen. Gleich kommt er hier nach vorne und ich habe ein paar Fragen an ihn mitgebracht. Wenn ihr im Nachgang Fragen habt an den guten Yogi, dann habt ihr die Möglichkeit, diese Fragen auch zu stellen. Die Zeit hat er sich auf jeden Fall eingeplant. Genau.
Jetzt hast du eigentlich schon das ganze Intro gemacht. Jetzt könnte ich eigentlich nur sagen, ihr seid heute wichtig. Wir wollen heute spannende Einblicke bekommen und von daher, du hast alles gesagt, einen tollen Start und uns einen tollen Abend, viel Freude und eure Bühne.
Ja, vielen Dank. So, jetzt ohne Umwege kommen wir zum Gast des Abends. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zum Zweite Luft Podcast zur Live-Aufnahme 2026 anlässlich des HASPA Hamburg Marathons. Im letzten Jahr hatten wir hier Marcel Jansen und Finn Porath, Fußballspieler von Holstein Kiel, auf der Bühne. Und heute kommt, wie gesagt, die Handball-Ikone Yogi Bitter. Herzlich willkommen, lieber Yogi.
Moin.
Moin, Yogi.
Schön zu hören. Sehr gut.
Sehr gut. Hi. Hi. Schön, dass du da bist.
Freue mich auch.
Falls du Nachschub brauchst, hier steht noch was. Wir haben hier so eine ganz...
Nehme ich direkt mal drüber.
Ungestellte Gesprächssituation.
Ungestellt, sag
ich. Ja, ja.
Steht das immer so?
Natürlich.
Kundenberatung, ganz normal.
Genau, hier im Hintergrund, vielleicht haben es ein oder andere schon wahrgenommen, es gibt tatsächlich noch eine aktive Kundenberatung, da wollen wir natürlich nicht stören. Wir wissen nicht, um was es geht, aber die werden...
Können uns aber gerne mal einmischen.
Ja, absolut. Die werden vielleicht gleich geschockt sein, was hier vorne inzwischen
schon passiert. Rat haben.
Ja, kaufen Sie Aktien. Lieber Yogi. Ja, jetzt wird's hochoffiziell. Ich hab unser Gespräch in so ein paar Blöcke eingeteilt. Ich starte damit... Dinge, die man vielleicht noch nicht so über dich weiß, noch nicht so gehört hat. Wenn wir ehemalige Mitspieler fragen dürften, was würden die sagen, wofür steht Yogi Bitter?
Mitspieler, ehemalige Mitspieler?
Ja.
Boah, ich hoffe natürlich, dass die sagen, Mensch, der hat uns oft den Arsch gerettet oder der hat uns oft geholfen als Handballer. Aber wie das immer so ist, nach der Karriere muss was anderes hängen bleiben. Und da wünsche ich mir, dass die sagen, der hat oft für gute Stimmung gesorgt und der hat gerne mit uns ein Bier getrunken und der hat einfach gerne, war gerne ein Teil einer Mannschaft und kein Einzelgänger.
Und wodurch kam die gute Stimmung?
Vielleicht auch durch mich, vielleicht auch durch eine gute Truppe. Ja. Es ist ja immer eine Gemeinschaft. Ja. Ich meine, kennen wir, glaube ich, alle. Spaß hat man immer irgendwie zusammen und nicht alleine. Mhm. So, deswegen, das ist immer der Gemeinsinn, der dann am Ende Spaß macht.
Dass du Torwart warst, das muss ich, glaube ich, niemandem hier im Raum erzählen. Aber was kann man denn von so einem Torwart vielleicht auch außerhalb des Sports lernen? Was macht so ein Torwart vielleicht auch charakteristisch aus?
Ja, so ein Torwart, um es jetzt auf den Sport, auf das reine Spiel zu münzen, der hat ja immer pro Spiel zwischen 20 bis 40 Niederlagen zu verkraften. Das ist einfach mal so. Jeder Ball, der an dir vorbeigeht, ist eine knallharte Niederlage. Und das ist nur schwarz oder weiß. Das ist kein Graubereich. Und da immer wieder zu verarbeiten, aufzustehen, weiterzumachen, das als neue Chance zu sehen, das Alte abzuarbeiten, das kann ich hier so in 10 Sekunden erzählen, aber das ist ein Lebensprojekt.
Okay. Welche Eigenschaft, würdest du denn sagen, hat dich weitergebracht, über die man eigentlich kaum spricht? Viel persönlicher wird es dann gleich nicht mehr, aber...
Ja, welche Eigenschaft? Boah, das ist natürlich schon krass. Ich glaube schon, dass ich sehr schnell verzeihen kann. Das klingt jetzt so hochtrabend, aber ich glaube, dass ich in so einer Truppe, in so einer Mannschaft nie hinterher gesagt habe, der andere ist schuld. Mhm. So, ich habe immer gesagt, klar ärgert man sich, verdammt doch mal, den hättest du doch jetzt mal zumachen können oder der hätte doch gar nicht werfen dürfen oder was auch immer. Aber ich habe das immer als sehr kollegial und gemeinschaftlich gedacht. Und ich glaube, das ist so die Sache, die ich bis heute habe, das in der Familie ist oder auch im jetzigen Job. Das ist nie ein Ding, was du alleine machst. Ja. Und auch den Erfolg, den feierst du nie alleine, weil wir sind 7 im Sport. Im Handball bist du immer zu 7 oder zu 16 mit der ganzen Truppe plus Trainer und dann bist du schnell bei 30 und dann hast du eine Geschäftsstelle, dann bist du bei 50.
Ja.
Und wenn einer fehlt, dem ganzen Rädchen kannst du den Erfolg nicht feiern. Und deswegen bin ich immer jemand, der ans Kollektiv gedacht hat.
Ja, sehr gut. Ich unterstelle dir mal eine gewisse Gelassenheit an der Stelle.
Oh ja, hat auch gedauert. Ja, Gelassenheit ist jetzt im Sport vielleicht nicht unbedingt die Kernkompetenz. Wenn du gelassen bist, würde ich das immer mit ist mir doch egal, mal übersetzen. Das darf nicht sein.
Ja,
das geht nicht. Das kann nicht funktionieren im Training und auch im Spiel nicht. Grundsätzlich hilft aber natürlich ein gewisses Portionchen Distanz offenbar ganz gut zu sagen, hey, ja, kann ich erzählen. Früher habe ich da in Magdeburg gespielt, bin aus der Heimat weggegangen und war dann allein in Magdeburg mit den größten Stars der Welt zusammengespielt und dann hast du Spiele, wo du nicht performst, guckst dir das Spiel dann abends nochmal so schön zu Hause auf einer VHS-Kassette an und weinst dich dann in den Schlaf.
Okay.
Und sagst dann, okay, wird wohl doch nichts mit der großen Karriere und da ist Handball so ein Kernthema in deinem Leben. Schön, aber erdrückend. Okay. Ja, und wenn du dann Kinder hast und wenn du Familie hast, dann guckst du die Videos nicht mehr an, sondern kommst nach Hause, kümmerst dich um andere Sachen und das Leben ist gut und am nächsten Tag geht's weiter, Sonne geht eh wieder auf. Und das sind Sachen, ein Stück weit Gelassenheit, Erfahrung, die dann kommt.
Okay, also sagst du, kann man für dich Gelassenheit trainieren oder sagst du, es kommt einfach mit der Erfahrung?
Ja, ich gehe schon nochmal rein. Ich finde Gelassenheit ja nicht so geil. Also Gelassenheit ist, wie gesagt, für mich nicht super erstrebenswert, sondern eher eine gewisse Distanz, weil ich will ja alles mit dem nötigen Elan machen und gelassen ist für mich vielleicht zu sehr Larifari. Mögest du mir verzeihen.
Ja, das ist total in Ordnung.
Aber man kann Resilienz trainieren und man kann mit Sicherheit auch Distanz und Abhaken und solche Themen, die im Sport unglaublich wichtig sind, die kann man trainieren und die kommen auch über die negativen oder guten Erfahrungen dann irgendwann haben.
Okay, jetzt hast du eben schon von deinen weinenden Zeiten in Magdeburg gesprochen, überspitzt gesagt.
Nee, war so.
Ja.
Nicht jede Woche, aber war so, ja.
Okay. Wann warst du denn in deiner Karriere mal am selbstbewusstesten und warum vielleicht auch? Wann war es genau andersrum? Wann war es deutlich besser als in Magdeburg?
Ja, ich auch da war ich super selbstbewusst, weil ich als junger Kerl ins kalte Wasser geschmissen wurde und über weite Strecken schon echt performt habe. Ist es der eine Punkt? Gibt es denn einen Punkt, wo ich super selbstbewusst war? Es sind natürlich immer so Phasen, wo man eine gute Form hat, mal eine schlechte Form, wieder eine bessere Form. Natürlich sind immer die Formen, wo du, oder die Zeiten, wo die Presse dich groß schreibt, wo du natürlich auch gerade als junger Spieler an diese Sachen glaubst. Und da sind die Medien die wichtigsten Begleiter, weil die schreiben dich ja stark und dass die anderen Zeiten kommen, mehr weiß man in dem Moment nicht. Da ist man selbstbewusst, wenn man sowas mitbekommt, wenn man da guten Input bekommt von außen, da ist man definitiv selbstbewusst. Aber auch über so eine Karriere lernt man, dass man sich das selbst aneignen kann und nicht nur von außen kommen muss. Ich glaube, wenn du einen Titel gewinnst, kann das helfen. Wenn du über eine längere Zeit Erfolg hast und dann kannst du auch so Niederlagen, Rückschritte besser verdauen, dann kann man selbstbewusst bleiben. Und das war ja bestimmt in so einer Zeit auch hier eine wahnsinnig tolle Zeit, 2011, 12, 13 in Hamburg, wo wir ja nicht jedes Spiel gewonnen haben, aber jeden Titel gewinnen durften. Das war schon eine Zeit, wo wir alle extrem selbstbewusst waren und von dem Tun, was wir da jeden Tag zeigen durften, überzeugt waren.
Wie baut man denn das Vertrauen in sich selbst auf? Ist es wirklich nur, oder sind es Titel, die da besonders bei helfen können? Oder einfach auch eine Serie, die man hinlegt, dass man sagt, man hat mal 4, 5 gute Spiele gemacht. Hilft das dann schon enorm, Vertrauen aufzubauen?
Ich glaube, es ist total typabhängig. Es gibt ja die Leute, die sehr lange an sich zweifeln, die sehr tiefe Zweifel haben. Die sind im Spitzensport nicht unbedingt die erfolgreichsten. Das durfte ich auch in meiner Karriere lernen, dass wenn du die Leute beobachtest, die nach oben drängen, das sind oft auch die, die sich gar nicht so viel mit dem Negativen beschäftigen. Die vergessen ganz schnell eine Niederlage und die überhöhen vielleicht auch Siege. Und das scheint irgendwie sich so durchzuziehen, dass dieses Naturell einfach so da ist. Und daran habe ich zum Beispiel gelernt, dass es schon ja dich selber auf Erfolg trimmt, wenn du dich mehr mit Erfolg beschäftigst, wenn er dann da war und wie du ihn erreichen kannst und alles andere und das Zweifeln und das alles dann doch mal eher sein zu lassen. Aber es war ist für mich bis heute ein schwerer Prozess. Da gab es Leute, die das deutlich besser können.
Okay, jetzt gehen wir mal, sagen wir um und bei 3 Jahre zurück. Was hast du mit 25 noch nicht verstanden, was du heute besser weißt?
Ich brauche mal Hilfe hier. Ja, ich guck mal in den Raum, wer kann mir da mal jetzt helfen? 25, meine Güte.
Wir rechnen, lange Mitte 20, sagen wir
mal. Wir rechnen mal lieber nicht, ne? Das sind ja fast 20 Jahre, meine Fresse. Wahnsinnig lange her. Ja, Familie war bei mir damals, ging gerade so los. Definitiv ein Thema, wie wichtig das ist. Sagt man ja immer so leicht. Familie ist wichtig, aber wie wichtig auch die eigene Familie an Kindern und so weiter sein kann oder sein wird im Laufe des Lebens, das versteht man nicht. Ja, und ich glaube, das andere, ich kann es fast nochmal wiederholen, dieses Thema Distanz schaffen und was ist wirklich wichtig im Leben. Wenn du Sportler bist und nach oben willst und nur die höchsten Ziele hast, dann ist dir das alles total egal und du lebst für diesen einen Traum und du lebst für diesen einen Moment und lebst nur dein Leben und vergisst auch ganz viel drumherum. Und ich war sicherlich nie jemand, der jetzt Freunde komplett vergessen hat oder sowas, aber du bist super fokussiert auf das, was du da tust und vergisst einfach, dass das im Gesamtkosmos in der Welt einfach so egal ist, was du gerade tust. Du bist dann runtergebrochen, ja irgendwo Teil des Unterhaltungszirkus, gehst in die Arena, Brot und Spiele und machst Leute glücklich. Das ist total schön. Ja, und manchmal weinen sie auch wegen dir. Svenja, bist du noch da? Ja, schon jemand erkannt hier. Aber das ist wunderschön. Ja, weil dann das sind Sachen, die man dann hinterher mit einer anderen Distanz einfach sehen kann und dann auch das wertschätzt, dass man das verstanden hat, dass es so viel wichtigere Themen im Leben gibt. Und ich bin immer happy mit meinem Job gewesen, dass ich das tun darf, dass ich vor Menschen irgendwie Sport machen darf und die mich im Idealfall oder dafür bezahlen und bejubeln. Aber ich weiß auch, dass es so viele Jobs gibt, die einfach viel wichtiger sind.
Okay. Wann war denn so der Moment in deiner Karriere, wo du selber sagen würdest, so, da hast du das erste Mal gesagt, boah, jetzt habe ich es geschafft?
Habe ich oft gesagt. Ja. Habe ich oft sagen dürfen zum Glück, aber die Schritte kommen ja dann und wenn die Schritte immer nach oben gehen, denkt man, boah, jetzt habe ich es geschafft, oh, darf noch mehr erleben. Ja, so der erste Profivertrag beim Champions-League-Sieger in Magdeburg, damals habe ich ja eben gesagt, das ist schon, da denkst du schon erstmal, klar, super, mega. Bin angekommen, die glauben an mich, dann sofort Nummer 1 geworden. Da denkt man schon mal kurz drüber nach. Und da will ich auch nicht verhehlen, dass man da manchmal auch schon die Nase zu weit oben trägt.
Ja. Also meine zu schnell. Ja, meine Meinung so ein bisschen von außerhalb und finde ich ja immer, dass ihr Handballer wahnsinnig entspannt seid, wahnsinnig bodenständig seid im Vergleich.
Sag nicht wieder gelassen.
Nein, vergiss es. Im Vergleich zu beispielsweise Fußballern. Ich finde, das ist gleich eine ganz andere Liga. Also würdest du das teilen oder sagst du, nee, es ist mehr so meine private Meinung?
Erstmal freut es mich, dass du uns so siehst. Auch da gibt es Unterschiede. Ich glaube, dass du im Gros richtig liegst. Es gibt aber auch genauso andere. Ich meine, du hast eben Marcel Janssen angesprochen. Also, viel nahbarer geht's ja nicht. Ne? Also und da gibt's auch viele in dem Kosmos. Man darf das nicht unterbewerten. Also wenn ich jetzt durch die Stadt laufe, natürlich schreibe ich hier und da mal ein Autogramm, mache mal ein Foto und so, weil das ist alles auf einem sehr humanen Niveau und auf einem wertschätzenden Niveau. Aber wenn du Fußballprofi bist und man möge sich jetzt mal in einen, keine Ahnung, Thomas Müller oder Mats Hummels hineinversetzen, die werden halt oft auch belagert und das ist gar nicht böse gemeint, aber das, wenn das halt jeden Tag, jede Minute immer wieder passiert, du gehst zum Baumarkt, gehst zum Edeka, gehst zum Bäcker und nur mal kurz das eine Foto, ja, da kommt der nächste, dritte, bleibst einmal stehen und es eskaliert wegen dir, das macht ja was mit dir.
Ja.
So, und du hast keine Freiheit, du gibst dafür, dass du viel Geld verdienst im Fußball, gibst du deine Freiheit komplett auf, das darf man nicht vergessen und das ist eine Sache, die viele unterschätzen, wie viel das ist und deswegen bin ich komplett glücklich, wo ich, in welchem Rahmen ich arbeiten und leben durfte, weil das immer auf einem guten Niveau war, mal mehr, mal weniger, aber nie so, dass es mein Leben beeinflusst hat.
Okay.
Negativ beeinflusst hat. Oft positiv, das ist ja schön.
Hat dir eher Türen geöffnet, sagst du?
Total, ja, klar. Das hat mich auch weitergebracht, persönlich und einfach mal, ja, Kontakt mit so vielen Menschen zu kommen, die man sonst nicht kennengelernt hätte.
Jetzt haben wir schon über den 25-jährigen Yogi gesprochen, der gemerkt hat, ich hab's geschafft.
Zack, da war er da.
Wie wichtig ist denn, also klar, im Sport ist Talent natürlich super wichtig, aber auf so einem Weg zu so einem Profi, wie wichtig ist das reine Talent oder was sind noch so Faktoren, die da auch sonst mit so reinkommen?
Boah, ich weiß nicht, wie viele Leute darüber schon Bücher geschrieben haben, aber ich sag immer, Arbeit schlägt Talent. Keine Frage, ich bin nicht das größte Talent gewesen. Ich habe vielleicht einen geilen Willen gehabt oder einen guten Willen bis heute. Ich habe immer gearbeitet, ich war nie der, der die Sachen am besten gemacht hat, der die beste Technik hatte, der am schönsten Bälle gehalten hat, aber ich habe, glaube ich, relativ früh verstanden, dass ich ein Stück weit talentiert bin und dass mich Bälle halten und Erfolg haben einfach positiv verrückt machen. Da wollte ich immer mehr. Das hat mich angetrieben, perfektionistisch angetrieben. Und dann habe ich mir die Leute, oder habe ich Glück gehabt, dass die Leute getroffen haben, die mich da gefördert haben und dass ich einfach damit wahnsinnig viel Spaß hatte. Sag die Frage nochmal. Ich bin irgendwie abgekommen.
Nein, wie wichtig Talent ist am Ende.
Wie wichtig Talent ist, ja richtig, ganz wichtige Frage. Die muss ich jetzt zu Ende beantworten. Nur mit Talent wäre ich ja nie da angekommen. Da kommt keiner oben an. Es gibt, du siehst ja die Leute, die spielen wunderschön, machen wunderschönen Sport. Die haben ein großes Talent für gewisse Bereiche, Details. Vielleicht kann einer besonders schön irgendwelche Sachen im Sport oder einer kann besonders hart werfen oder einer ist vielleicht besonders schnell. Aber das wird nie reichen. Das wird nie reichen, wenn der Rest nicht passt. Und deswegen, wenn ich mir Spieler angucke, jetzt habe ich ja die Chance als Sportdirektor mir Spieler anzugucken. Da ist für mich nicht derjenige interessant, der am allerhärtesten wirft oder der jetzt besonders schön springt. Das ist mir total egal. Ich will immer das Gesamtpaket sehen und das wird auch in meiner Ausrichtung immer eine große Rolle spielen, das Gesamtpaket und derjenige, der dahinter, hinter der Fassade. Am liebsten treffe ich mich mit dem Spieler zu Hause bei seinen Eltern, um zu sehen, was sagen andere über ihn, wie lebt er, wie gibt er sich da, weil das ist authentisch. Da kann man was sehen, ne? In irgendeinem 3-Sterne-Hotel oder vielleicht 5-Sterne-Hotel hier in Hamburg. Eine Einladung auszusprechen und da zu glänzen, das kann jeder.
Wie lang ist denn der Prozess, wenn du neue Spieler für den HSV suchst? Ist das dann ein Prozess über Jahre, über Monate? Wie muss man sich das vorstellen?
Das kann schon über Jahre gehen, ja. Also ich mache die Rolle habe ich jetzt ja offiziell inne seit 1,5 Jahren.
Ja.
Und habe das aber schon natürlich die letzten Jahre auch ein bisschen im Hintergrund mitgemacht und gesteuert. Und das dauert lange. Also ist ja kein Geheimnis, dass wir hier nicht sitzen und sagen, komm her, hier ist der große Geldsack, komm bitte her, spiel in Hamburg. Sondern wir haben andere Sachen, die wir nach vorne stellen. Wir sind ein super, super Club, der Spieler weiterentwickeln kann. Wir haben viel gezeigt, haben tolle Trainer, die Spieler auch dann aufs nächste Niveau bringen können durch Spielzeit in der Bundesliga und Top-Betreuung durch Top-Training. Dann gehen die halt von hier nach Paris oder machen den nächsten Schritt. Das ist aktuell in Ordnung.
Okay.
Wenn wir uns in 3 Jahren wiedersehen, möchte ich, dass das vielleicht nicht mehr in Ordnung ist, sondern dass die alle hier bleiben. Aber deswegen ist das auch das Scouting ultra wichtig, dass wir uns mit Leuten beschäftigen, die immer wieder im Blick haben. Schauen wir jeden, also so ein Ritual, dass ich mir Anfang der Woche immer eine Stunde Zeit blocke, um einfach die Statistiken durchzugucken von den Ligen, von den Spielern, die bei mir auf dem Zettel sind und schaue, wie entwickelt er sich. Grüner Haken, gelber Haken, roter Haken, wie geht's weiter bei dir gerade? Und das ist ein Prozess, der nie aufhört. Der geht immer weiter und irgendwann macht so und dann sagst du, okay, jetzt gibt's nicht das Erstgespräch, sondern der Kontakt ist ja hoffentlich vorher aufgebaut. Sie wissen, dass man sie auf dem Zettel hat. Aber jetzt wird's ernst. Und das kann manchmal Jahre dauern. Aber jetzt sage ich schon Jahre, obwohl ich nur 1,5 Jahre dabei bin. Es wird noch welche geben, die wir jetzt schon auf dem Zettel haben, die vielleicht in 2 Jahren erst kommen.
Okay, verstanden. Wie nervös bist du denn bei so einer Euro? Wie guckst du an so eine Europameisterschaft? Also ich glaube, die Färöerinseln waren ja, glaube ich, sehr überraschend. Ist da vielleicht jemand dabei? Jemand von den Färöerinseln bald in Hamburg? Nein.
Ja, super. Ist ein Torwart, der heißt Pauli.
Ja, das so.
Mit Nachnamen. Und das hätte ich spannend gefunden. Und HSV verpflichtet Pauli. Das fände ich super. Ja, da sind tolle Spieler dabei. Die haben eine krasse Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt. Aber da bin ich Fan. Erstmal Fan, Handballfan. Das ist ja nun mal die beste Sportart der Welt. Brauchen wir heute nicht drüber reden.
Nein.
Die spannendste auf jeden Fall und die vielfältigste sowieso. Und da schaue ich als Fan zu. So, dann gucke ich natürlich auch hier und da mal hin. Ich weiß auch, dass dort nicht so viele im Schaufenster stehen, die in mein Beuteschema passen. Aber das ist dann eher die U19 oder U21 EM, WM, die ich mir dann genauer anschaue. Und aber das eine oder andere passiert auch dort. Und manchmal, man muss halt auch da vor Ort sein, weil man sich da vernetzt. Da sind halt alle Entscheider im Handball sind da vor Ort. Deswegen bin ich auch mit dabei als einer der kleinen Entscheider und darf mich dann da in die Kreise setzen und viel sprechen, Spieler treffen, Berater treffen.
Und im Fernsehen noch ein bisschen was erzählen.
Ja, gut.
Wenn du Spieler bewertest, vielleicht mal so ganz, ich kann man das gar nicht so pauschal sagen, aber was unterscheidet denn einen guten von einem echt außergewöhnlichen Spieler? Wann weißt du, boah, der hat vielleicht Potenzial für richtig viel? Der geht vielleicht zu Paris oder zu den Nordclubs, über die wir jetzt nicht sprechen wollen an der Stelle.
Die Marktbegleiter?
Ja, die Marktbegleiter. Oh, was so? Willkommen bei der Bank, Kasper.
Hab schon gelernt, ne? Boah, das ist schwer. Das ist, aber deswegen sind wir ja hier, weil wir schwere Fragen beantworten wollen. Beim außergewöhnlichen Talent, da kommt viel zusammen. Da ist es natürlich schon das ist am Ende dann schon das Besondere, also das wirklich Besondere. Viel ist sehr gut, viele Komponenten sehr gut abgedeckt. Athletisch, spielerisch, technisch, taktisch passt sehr viel. Dann gibt es dieses eine, es ist das 1-1. Oder dann ist es vielleicht dann am Ende doch der krasse Wurf. So, aber wie ich eben sagte, nicht nur danach geurteilt nach dem einen krassen, sondern es ist ein wahnsinnig kompaktes, stimmiges Gesamtprodukt. Und dann ist das eine Besondere ist dabei, was er sich komplett abhebt von anderen. Und dann ist es, glaube ich, ein außergewöhnliches Weltklasse-Talent.
Okay. Und wie gut das Stück Kuchen beim Elternhaus ist, das ist auch noch entscheidend.
Ja, genau. Ich habe ja auch schon Spieler, oder Trainer, die für Spieler Paellas gemacht haben, um sie dann zu überzeugen zu Hause. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ja, das ist kein Weg zu weit. Also wir versuchen schon auch dann Spieler, wie gesagt, zu Hause zu besuchen oder sie nach Hamburg einzuladen, weil wissen wir auch alle als Hamburger, Hamburg ist, wenn man jemanden hierher einlädt, dann hilft das auch.
Absolut.
Ja. Und dann fährt man halt mal kurz durch die Stadt und zeigt ein bisschen was. Und das ist ein Argument, definitiv ein Argument. Und wenn dann noch das Stück Kuchen oder was auch immer die persönliche Einladung dann passt, dann ist man schon einen weiten Weg gegangen.
Sehr gut. Was würdest du denn kochen, wenn du einen Spieler vom HSV überzeugen wollen würdest?
Ich würde mich erstmal informieren, was er mag. Das wär gut. Ne? Aber wenn ich jetzt selber koche, boah, wenn wir so richtig Bock haben zu kochen und da stehen auch alle unsere Kinder drauf, ist einfach so ein richtig ehrliches Gulasch. Mhm. Den ganzen Tag im Ofen stehen und so vor sich hin garend mit dem Geruch in der ganzen Wohnung. Ich glaube, das ist schon high-end.
Ja. Sehr gut. Also Jogis Gulasch bitte merken.
Ja, wenn ich mal ein Buch schreibe.
Ja, Jogis Gulasch.
Hoffentlich ist es dann auch über Essen.
Ja, jetzt haben wir ja schon, ja, kurzer Spoiler, die 3 Jahre zurückblickend, die waren vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechend mit den 25 und so, das war nicht ganz richtig, aber egal. Aber was man von dir ja vielleicht auch mitnehmen kann, ist, wie man wirklich über Jahrzehnte, ich habe es jetzt gesagt, leistungsfähig bleibt. Also was tust du dafür oder hast du dafür getan, dass du wirklich über Jahrzehnte so sportlich oder dieses sportliche Level einfach halten konntest?
Wir können das jetzt ganz theoretisch gelassen, ja, irgendwo dann auch Gelassenheit. Ja, ich glaube, nicht müde werden, sich immer wieder zu verändern, ist tatsächlich so ein Ding. Ne? Also ich habe jetzt ja gar nicht so viele Vereinswechsel gehabt. Also nach Magdeburg war ein Traum. Dann von Magdeburg nach Hamburg war für mich eigentlich der letzte Schritt. Ich komme ja nicht so weit von hier und für mich war immer klar, ich bin ja damals hier 2001, 2, keine Ahnung, wer weiß es, wann ist die Barclays Arena, damals hieß sie noch anders, Colorline Arena, glaube ich, am Anfang gebaut worden. 2001, 2002, irgendwie so. Da bin ich aus Wilhelmshaven hierher gefahren mit meiner damaligen Freundin im Auto, um die Baustelle zu besichtigen, weil ich wusste, als Aufsteiger mit Wilhelmshaven spielen wir in ein paar Monaten hier. So, also das war schon verrückt. Also das ist schon eine lange Zeit und für mich war klar, ich bleibe immer in Hamburg. Dann kam natürlich dann mal diese schwere Phase 2016, wo der Club nicht erste Liga gespielt hat. Mhm. Aber ich wollte immer hier bleiben. Aber insgesamt in der Karriere ist das immer so ein bisschen wachsam bleiben, sich verändern, zu gucken, immer wieder zu evaluieren, was ist gut, was ist schlecht. Ich habe dann auch Phasen gehabt, wo ich dann wirklich auch mit externer Hilfe gearbeitet habe, Sportpsychologen etc. pp. Dann hast du eine Reha, wo du immer richtige, schlaue Entscheidungen treffen musst. Wie kommst du zurück, wann kommst du zurück? Und ganz viele Leute, die es gut mit dir meinen. Es gibt ja auch mal jemanden, der es vielleicht nicht gut mit dir meint. Wenn du den zum falschen Zeit triffst, dann hast du sofort ein Problem. Habe ich zum Glück selten gehabt oder es hat mich nicht klein bekommen. Deswegen war das, glaube ich, nur möglich. Und Verletzungen wegstecken, nicht zu viele haben, gut zurückkommen. Und immer wieder Spaß dran haben, ne? Also ich glaube, wenn ich nicht bis zur letzten Minute Spaß dran gehabt hätte, hätte ich nie Leistung bringen können. Ich habe es, glaube ich, im letzten Jahr meiner Karriere gesagt, wenn ich dieses Feuer nicht mehr spüre, dann brauche ich mich da nicht reinstellen. Also ich habe das ja gesagt, Talent war ein bisschen da, Bock war da, aber am Ende war es immer der Spaß, da drin zu stehen und dann abzurufen. Und das hat mich immer, dieses Feuer hat mich immer angetrieben und das war bis zum Schluss da. Und das war vielleicht mein Glück, dass es auch so lange gebrannt hat über diese lange, lange Zeit, dass ich da immer wieder Lust hatte, mich hinzustellen und ist gelogen, dass Training jeden Tag Spaß macht. Das ist natürlich gelogen, klar. So, aber du weißt, du musst es tun. Und aber es gab in jeder meiner Lebensphase gab es immer das Spiel, auf das ich mich gefreut habe. Und das war ein krasser Anker über die Jahre.
Wie verändert sich denn so ein Spielverständnis über die Jahre? Also wie liest man das Spiel?
Ehrlich?
Ja, ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich.
Als Torhüter wird man, muss man ehrlicherweise sagen, gar nicht, weil ich habe ja keins.
Ja. So, was hast du jetzt gesagt?
Deswegen würde ich mir auch nie zutrauen, Cheftrainer zu werden, weil ich das Spiel ja nicht selber gespielt habe oder nicht selber ich bin ja dann irgendwie ein externes Mitglied dieser spielenden Mannschaft. Nein, lieber spitz dargestellt. Natürlich habe ich ein gewisses Verständnis entwickelt und du stehst so oft dahinter dieser Truppe, die dann versucht, den Ball von dir fernzuhalten und bist irgendwann so weit, dass du denkst, dass du denen auch Anweisungen geben kannst. Mhm. So, das passiert ja irgendwann. Dann irgendwann akzeptieren sie das auch, glauben es vielleicht oder glauben es nicht, aber sie wehren sich nicht mehr. Von daher, ein gewisses Verständnis ist da und das entwickelt sich auf jeden Fall über die Jahre. Ich meine, Handball hat sich in dieser Zeit auch krass verändert. Dieses Torhüter, siebter Feldspieler, Torhüter muss rausrennen, das gab es zum Anfang meiner Karriere nicht. Hätte auch noch 5 Jahre warten können mit dem ganzen Quatsch. Hätte für mich sicherlich Karriere verlängern gewesen. Aber klar, das entwickelt sich. Am Anfang habe ich mich auch null für Spielzüge oder irgendwie sowas interessiert. Das war dann halt nicht in meiner DNA. Aber irgendwann ist man so in Kontakt, dass man sich auch mit Abwehrtaktik und auch mit den anderen Sachen beschäftigt. Und wenn man jeden Tag das mehrere Stunden lang vorgelebt kriegt, dann ist es normal, dass es reingeht. Und irgendwann war ich auch so weit, dass ich alles verstehen wollte und auch beeinflussen wollte. Weil ich gesagt habe, okay, Bälle halten kann ich jetzt kann ich auch noch in anderen Bereichen mich einbringen und versuchen, die Leute besser zu machen. Ja, und das bringt ja auch Zugang zu einer Mannschaft, wenn man sich über solche Sachen noch unterhalten kann.
Und dein Torhüterspiel oder dein Torwartspiel, war das, würdest du sagen, mit 25? Ich reite so auf den 25 heute rum, es tut mir leid. War das mit 25 besser oder mit, sagen wir mal, 40? Wann warst du der bessere Torhüter?
Ja, auf jeden Fall mit 25. Ja. Also wenn man so die letzten 4-5 Jahre war das natürlich schon auch körperlich echt nicht immer einfach für mich. Aber der Spaß war einfach noch zu groß. Aber so der technisch, taktisch war ich sicherlich mit Ende 20 besser. Nee, taktisch vielleicht nicht, aber technisch und so von der Geschwindigkeit und allem. Logisch war ich da besser. Vielleicht so die Prime war vielleicht Anfang, Mitte 30, aber definitiv besser als ganz am Ende.
Okay. Kommen wir mal zum Team. Was macht im Handball
endlich mal?
Was macht im Handball eine gute Kabine aus?
Ihr wisst ja alle, was Team heißt, ne? Was heißt es? Toll, anderer macht's. Das ist die böse Variante. Oder toll, tu etwas Außergewöhnliches miteinander. Ja? Ja. Dafür hat es sich schon gelohnt zu kommen.
Auf jeden Fall.
Und das ist ja das, was du willst. Du willst, dass jeder seine Rolle kennt, dass jeder seine Rolle im Idealfall ausfüllt und dass die Definition der Rolle so gut war, dass das Team am Ende gewinnt. Das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, ohne Team geht's null. Und Team ist der beste Gradmesser für eine gute Mannschaft, wie das Team funktioniert. Teamharmonie nicht unbedingt, sondern einfach die Teamchemie vielleicht. Mhm. Harmonie muss nicht unbedingt sein. Es gibt immer Grüppchen, was auch, also kann mir auch keiner da auf der Welt erzählen, dass ein Team immer ein Team ist. Da gibt es immer kleinere Grüppchen, die einen verstehen sich besser oder nicht, aber das ist alles Entscheidende. Was ist es denn? Am Ende ist es in so einer Mannschaft, dass man sich die Wahrheit sagen kann, dass man nicht böse ist. Auch das ist ganz hart gelogen, passiert, aber es soll möglichst wenig passieren und da irgendwo belastbare Beziehungen in so einer Mannschaft zu haben, wo genau das passiert. Gute Kommunikation, aber dann am Ende doch unemotional, ohne etwas krumm zu nehmen, weil alle das gleiche Ziel vor Augen haben. Das ist Teamgedanke pur im Sport, also wahrscheinlich überall.
Okay, wie erkennt man die Führungsspieler darunter? Was macht echte Führung so in einer Kabine aus?
Naja, das sind nicht immer die Lauten, oft die Lauteren, nicht immer. Es gibt auch Leute, die einfach mit Taten vorangehen und die einfach so eine natürliche Aura haben, wo die Leute immer hingucken. So war ich vielleicht auch früher eher. Und früher war ich, glaube ich, jemand, der schon fokussiert, der polarisiert hat, der immer präsent war. Also ein Führungsspieler ist, glaube ich, schon oft, also sehr, nee, er muss präsent sein, in irgendeiner Form, nicht laut, aber er muss Präsenz haben. Und er muss sich für die Menschen interessieren. Es darf nicht von oben
vorgegeben sein,
dass du dich gerne mit jemandem unterhältst oder sag mal, kümmere dich jetzt doch mal um den oder interessiere dich doch am besten mal für deinen Mitspieler. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren, weil es immer unehrlich ist. Aber ein Führungsspieler interessiert sich für den Mitspieler, sieht ihm an, dass er vielleicht Kummer hat, sagt, keine Ahnung, hast du Stress zu Hause, kann ich irgendwas tun, willst du bei mir pennen, was auch immer. Das kann schon ein Führungsspieler ausmachen und am Ende geht's auch immer dann irgendwie schon über Leistung. Mhm. Klar, also du bist nicht Spieler Nummer 16 im Kader und Führungsspieler, wenn du auf dem Feld keine Rolle hast. Das wird auch nicht funktionieren, aber du musst schon dich in der Hierarchie, sagen wir im Mittelfeld oder oben eingruppieren, um auch die Wertschätzung oder die Wichtigkeit für deine Mannschaft zu haben. Aber da kommen viele Soft Skills drumherum dazu, dass du viel im Blick hast und einfach die Jungs mitnehmen kannst.
Jetzt hast du ja in der Kabine auch unterschiedliche Generationen. Wie schafft man es denn da, eine Einheit draus zu formen?
Ja, schwierig, ne? Also ist mir auch echt die letzten Jahre dann nicht schwerer gefallen, weil wir alle immer sagen, die Jugendlichen verändern sich alle. Wir waren als Jugendliche wahrscheinlich auch ganz anders als unsere Eltern. Aber es hat sich schon, die Zeitspanne wird ja einfach mehr. Die Jungen, die nachkommen, sind immer alle 18.
Ne, klar.
Und ich war immer irgendwann 35 und irgendwann über 40 so. Und da wird die Zeitspanne immer größer, das Verständnis schwerer zu bekommen. Schön war, dass ich dann am Ende auch sagen konnte, okay, das, was ihr hier sagt oder eure Sprache kenne ich von zu Hause. Habe ich schon mal gehört. Und wenn man dann so die ein, zwei Worte dann schon versteht und darauf auch adäquat reagieren kann, dann ist man schon automatisch wieder akzeptiert.
Okay.
Das ist auch okay. Weil es 3 Jahre zu spät den Depp macht, dann also werden ausgelacht. Das geht nicht, aber so, das ist ein schmaler Grat. Aber ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen, dass die Jungen auch dann mich noch als Führungsperson und auch als relevante und relevante Führungspersonen gesehen haben, die jetzt nicht irgendwie völlig abgehalftert in die Jahre gekommen ist, sondern die schon noch was für den sportlichen Erfolg tun kann und auch gutes Beispiel sein kann für den Sport auf jeden Fall. Ja.
Okay, und welche oder was macht ein Trainer wirklich stark? Im Fußball sagt man ja auch gerne mal, er hat die Kabine verloren. Gibt es das im Handball auch?
Ja, ich habe wenig Trainerwechsel erlebt in meiner Karriere zum Glück. Ist im Handball einfach auch ein bisschen anders. Kabine verloren, ja natürlich, wenn ein Trainer die Kabine verliert und das wirklich so ist, unhaltbar, klar, geht nicht. Das ist aber immer so ein kann man einfach mal so, Trainer ist weg, er hatte ja die Kabine verloren. Das ist auch mal schnell weggebügelt.
Ja.
Aber was macht einen guten Trainer aus, war die Frage, glaube ich. Ne?
Also was macht ihn stark?
Was macht ihn stark, ja. Ich glaube, wenn du eine Gruppendynamik spüren kannst, das ist extrem wichtig. Also mal die Fachkenntnis muss ja da sein, also taktisch, technisch und wie du trainierst und wie du einen Spieler, wenn du ein Spiel vorbereitest, Video, alles, das muss ja da sein, sonst wird es nie funktionieren. Es sei denn, die Mannschaft ist es einfach an sich so gut. Aber ich glaube, dieses Gefühl für eine Gruppe, wann muss ich mal loslassen, wann muss ich auch vielleicht in dem Moment, wo der Erfolg da ist, trotzdem mal die Zügel anziehen. Dieses Gespür, wie es funktioniert, das kannst du schwer lernen. Das hast du entweder, hast es nicht oder lernst es über eine sehr lange Zeit. Aber das ist nichts, was du mit Buchlesen lernen kannst.
Das muss gegeben sein.
Ja, das musst du, das muss das besondere Talent deines Trainers sein, um das zu spüren, wie so eine Gruppe funktioniert. Ja.
Okay. Kommen wir mal, oder machen wir mal einen kleinen Perspektivenwechsel. Wir gehen jetzt mal in die Zeit nach der Karriere. Gab es Dinge, die dich überrascht haben, als es dann doch final vorbei war?
Also nach meiner aktiven Handballkarriere,
meinst du? Ja.
Die andere Leute ja noch. Vielleicht mache ich ja noch einmal eine andere Karriere. Vielleicht nur Podcaster oder so.
Als YouTuber.
YouTuber, wäre ja schön, dass sie dann gut geklappt hat. Ja, genau. Wie schön, dass das nicht alle sehen können.
Der sorgt gerade dafür.
Ja. Genau. Wird gleich konfisziert, das Handy hier.
Ja, das ist abgenommen.
Ja, also nach der aktiven Karriere, da gab es vieles, was mich schon überrascht hat. Und so ein Perspektivenwechsel ist ja auch dann wirklich dafür da, mal eine andere Sichtweise einzunehmen. Ich war auch schon als Spieler immer jemand, der gerne dann mal gesagt hat, boah, wie einfach ist denn das hier in der Geschäftsstelle und kann doch nicht sein, dass das jetzt nicht funktioniert hat und das nicht da ist und dass der Bus jetzt hier, kann ja alles passieren in so einer Gemeinschaft. Und wenn da irgendwas dann, sage ich mal, dem absoluten Ziel, Erfolg zu haben, wenn da auf dem Weg irgendwas schiefgegangen ist, dann war ich schon jemand, der das relativ lautstark und deutlich kritisiert hat. Jetzt sitzt du da und bist dafür verantwortlich, dass das nicht passiert. Da merkst du schon, wie viele Rädchen ineinander greifen müssen bei so einem Heimspieltag oder auch in der Orga drumherum und wie viel da wirklich, wie viele Themen das abzubilden gibt in so einer kleinen Geschäftsstelle am Ende. Und das hat sich schon geändert. Da habe ich eine ganz andere Wertschätzung bekommen. Ich glaube, dass ich schon jemand war, der, also manche würden sagen, auch die Putzfrau genauso behandelt wie alle anderen. Das ist auch immer so schnell, so leicht gesagt. Aber es geht ja darum, was für Erwartungen man hat und was kann man selber dazu beitragen. Ja, und da war meine Erwartung, wenn das alles funktionieren muss und ich merke, dass es einfach nicht geht, das hat sich geändert. Passiert immer ein Fehler. Ich bin sicherlich fehlertoleranter geworden nach der Karriere, weil auch nie ein Fehler nicht immer direkt Gegentor war, sondern man vielleicht den Ausdruck ein zweites Mal machen kann oder irgendwas neu bestellen, wenn es falsch geliefert wurde. Das ist ein anderer Fehler. Das hat sich verändert und wie viel man trotzdem noch, wie viel Arbeit es ist. Handball war ja nie Arbeit für mich. So. Und dann ist es doch irgendwann Arbeit, wie viele Stunden da reingehen und sitzt um 17 Uhr dann nach, 7, 8, 9 Stunden immer und dann denkst, boah, der Schreibtisch ist immer noch voll und willst trotzdem noch gerne einmal mal die Kinder sehen und so. No regrets, alles cool. Aber das hat sich schon, die Wertschätzung dieses Jobs gegenüber, den wir jetzt machen dürfen, der ist eine andere geworden, weil das einfach ein krasser Job ist.
Gibt es denn Fähigkeiten aus dem Profisport, die dir heute auch helfen? Also dass du wirklich sagst, so Dinge, ich fange nicht wieder an mit der Gelassenheit, keine Sorge.
Hashtag Gelassenheit.
Genau.
Ja, 100%. Also ich glaube, dass ich wahnsinnig viel aus meiner Karriere mitgenommen habe. Deswegen finde ich auch, dass alle Kinder auf dieser Welt Mannschaftssport machen. Macht Sport, aber am besten Mannschaftssport. Da lernst du so viel. Das sind ja Sachen, die du ohne dass sie dein Leben beeinflussen, am Ende verarbeiten kannst. Ein verlorenes Spiel, habe ich ja eben gesagt. Ja klar, das macht was mit dir. Das lässt dich was lernen am Ende. Und tut aber dann irgendwo im Gesamtkonstrukt des Lebens nicht weh. So, und das ist ja das, was wir brauchen. Das braucht die Mopro, braucht die Sparkasse, braucht der HSVH. Wir brauchen alle Talente, die was leisten wollen und die was leisten können. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ich dem Sport unfassbar viel zu verdanken habe. Dass ich, dass ich auch jemand geworden bin, der sich gerne Menschen unterhält, der auch gerne im Mittelpunkt steht und das, nicht gerne im Mittelpunkt steht, aber den das irgendwann nicht mehr stört.
Ja.
So, oder der auch vor Menschen reden kann und das auch, gerne macht und das sind alles Sachen, die ich im Sport gelernt habe. Und am Ende dieses, haben wir eben schon beleuchtet, dieses Team, das hilft, glaube ich, niemandem, wenn du aus dem Studium bist und die beste Bildung, die der Staat dir geben kann, bekommen hast, aber am Ende dir die ganzen Kleinigkeiten fehlen. Und du setzt dich hier in einem Büro und meinst, du bist der große Zampano und kannst den Leuten erzählen, wie es funktioniert, aber es geht alles über Kommunikation, zwischenmenschliche Beziehungen. Das sind Sachen, die du aus dem Sport mitnimmst, die ich jetzt auch mitgenommen habe, die natürlich immer weiter feingetunt werden. Trotzdem bin ich so nach den ersten Monaten, habe ich gedacht, wow, krass, ich habe viel mitgenommen, habe einige Sachen, die ich anbringen kann, aber ich bin Neulernender komplett. Und das war irgendwie total schön, auch diese Perspektiven weg zu sagen, ich darf was ganz Neues lernen. Und viele Sachen, die mich vielleicht in meinem Rucksack, in meiner Toolbox irgendwie stecken, die ich nur anwenden kann. Aber es ist ein komplett neues Umfeld mit einem, tollen Bereich, wo ich Impact liefern kann, nämlich im Sport, das, was ich liebe oder wo ich herkomme.
Abschließend vielleicht noch die Frage, was würdest du jungen Sportlern heute raten, also die tatsächlich vielleicht einen ähnlichen Weg einschlagen wollen? Was ist so der Ratschlag vom großen Yogi Bitter?
Ja, eifert euren Idolen nach, sucht euch welche, geht in die Hallen, geht in die Stadien, geht irgendwo hin, wo die großen Jungs oder die bekannten und guten Jungs das machen oder Mädels natürlich auch. Schaut euch das an, habt Spaß dran, versucht denen nachzueifern und immer Spaß dabei haben und ganz wichtig, Schule kommt an Nummer eins. Das ist Fakt. Also wie wissen wir auch, NLZs von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hättest du gesagt, Hallo Spencer war das doch immer, ne? Von Norden, ja. Kommt mir gerade so, ist egal. Wie viele Leute schaffen es denn am Ende aus diesen NLZs, aus diesen ganzen Nachwuchsleistungsakademien nach oben? Also die lernen ganz viel fürs Leben, natürlich, aber der sportliche Erfolg am Ende, das sind ja dann doch die wenigsten. Deswegen Schule immer, es kann immer eine Verletzung kommen, toi, toi, toi. Wir klopfen nochmal hier auf Holz.
Ja.
Kann immer kommen. Und deswegen ist das immer die absolute Basis. Und
vielen Dank schon mal an der Stelle für das Gespräch.
Sehr gerne.
Bevor wir weitermachen, gibt's Fragen aus dem Publikum an der Stelle? Wir haben auch irgendwo ein Mikro. Kommt da, genau. Sehr gut. Ansonsten habe ich im Vorfeld auch gefragt. Wir haben gedacht, wir reden nicht über die Stadt.
Das ist ganz heftig, oder?
Wir reden nicht über die Stadt. Ja, es ist jetzt richtig heftig. Nein, es war tatsächlich Frage von einer aktiven Handballspielerin, die aus dem Amateurbereich, die fragte, was du so für Rituale vor einem Spiel hattest.
Ja, ich hatte welche. Ganz einfache Sachen. Zum Beispiel immer denselben Fuß zuerst tapen. Also wenn du einige Sprunggelenksverletzungen hast, dann kriegst du irgendwann so ein Tape um den Fuß gewickelt, halt in so einer bestimmten Technik. Und dann wird immer zuerst der rechte, dann der linke getaped. Wenn das aus irgendeinem Grund mal anders gelaufen ist, dann habe ich es auch schon mal wieder abgemacht und nochmal neu machen lassen. Das war so eins der Sachen, aber ich habe irgendwann in der Karriere halt gelernt, dass ein Ritual darf nur was sein, was du selber beeinflussen kannst. Mhm. Wenn du sagst, scheiße, warum scheint denn die Sonne nicht? Heute kann ich kein Spiel gewinnen, heute kann ich nicht leisten, kann ich nicht performen, kein Spiel gewinnen. Schlecht. Mhm. Ja, wird schon mal Regenwetter, glaubst du schon mal nicht mehr an Sieg. Schlecht. Genau, und solche Sachen, also Rituale, es gibt ja Menschen, Pascal Hens hat immer seine Tasche so ganz adäquat, akkurat dann gepackt und das T-Shirt muss darauf liegen, die Hose darauf und so, hat immer so einen Stapel gehabt. Das war so sein Ritual. Da gibt's ganz unterschiedliche Sachen. Ich hatte aber auch immer so kleine Zettel in der Tasche, wo ich so Sachen draufgeschrieben habe, die einfach für mich wichtig waren. Ja. So als Rückfalloption, wenn es nicht läuft oder wenn ich einfach das Gefühl habe, ich brauche Impact von irgendwie von außen, muss irgendwas lesen, dann stand da irgendwie Sachen drauf, die mich wieder in den Fokus gebracht haben. So, das war auch ritualisiert, dass ich die regelmäßig neu gemacht habe, die hatte ich immer dabei.
Hast du ein Beispiel für so einen Zettel, was da so drauf stand?
Was stand da drauf? Der Ball ist mein Freund.
Okay.
Muss ich mal aber noch ein bisschen erklären, klingt erstmal lustig. Als Torwart ist ja der Ball erstmal dein Feind, weil der will ja an dir vorbei. So, und das aber dann mal zu Neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, reframe, zu sagen, okay, alles klar, der ist ja, ich will, dass er mein Freund ist, er soll zu mir kommen, ich will ihn halten, er darf nicht an mir vorbei. Und das war dann für mich immer so ein Thema, dass ich diese Niederlagengeschichte, der Ball fliegt ins Tor, ist egal, weil der Ball ist grundsätzlich mein Freund und möchte eigentlich relativ oft zu mir kommen. So, und das hat mir geholfen, so kleine Spielereien.
Genau, solange sich die Runde noch Fragen überlegen kann, habe ich tatsächlich noch eine bekommen, ob du ein Lieblingsgeräusch in der Halle gehabt hast.
Ein Lieblingsgeräusch in der Halle? Was, ja, wie einfach ist denn das zu beantworten? Der Jubel nach dem gehaltenen Ball, ist doch klar.
Ja, okay, sehr gut.
Was habt ihr gedacht? Was könnten das noch für Geräusche sein? Lieblingssongs natürlich auch.
Lieblingssongs, ja. Ja,
logisch, ja. Finde ich auch spannend.
Ansonsten, wenn wir noch das Mikro haben, da gibt es noch eine Frage. Soll natürlich auch im Podcast auftauchen.
Das ist immer der wichtigste.
Hallo.
Erste Frage ist immer die wichtigste.
Exakt.
Kein Druck auf euch, ne? Also.
Ja. Genau, weil gerade das Thema Verletzungen aufkam und auch die Referenz zum 25-jährigen Ich. Gerne noch einmal ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Was wäre gewesen, wenn Handball gar nicht mehr aufgrund von Verletzungen oder Co. in Frage gekommen wäre? Also hat dein ganz junges Ich noch einen anderen Plan gehabt? Was wäre Plan B gewesen?
Ja, Handball war nie Plan A. Das ist sehr spannend, ne? Also klar war ich irgendwann, habe ich Abi gemacht oder ich glaube, mein erstes Profitraining habe ich wahrscheinlich in der 10., 11. Klasse gemacht, bei uns in einem Zweitligisten da in der Nähe.
Und dann eine Hasba-Ausbildung.
Angepasst. Hasba-Ausbildung, ja. Genau. Das war eine marktbegleitende Sparkasse.
Ja, okay, da haben wir
vor Ort. Der Plan war nicht so. Ich habe da mittrainiert und plötzlich kommt jemand hier, pass mal auf, willst du nicht im Monat 200 Mark dafür kriegen, dass du hier bei uns Sport machst? Und das war völlig verrückt. Dann irgendwie war ich ja kein Profi in dem Moment, aber ich kam in diese Schiene, dass das in die Richtung geht. Und so richtig gemerkt, dass ich Profi bin, habe ich, glaube ich, erst in der Zeit, als ich schon Abi hatte und dann Sportsoldat wurde und dann so der erste große Vertrag kam, da habe ich es erst richtig gemerkt. Und bis dahin hatte ich eigentlich immer den Plan, Humanmedizin zu studieren. Ganz früher Tiermedizin, weil ich halt auf dem Hof groß geworden bin oder in der Nähe und auch mein Schülerpraktikum schon bei unserem befreundeten Tierarzt gemacht habe. Es war für mich immer klar, Großtierpraxis auf jeden Fall, Tiermedizin. Dann irgendwann war klar, wird schwierig, weil ich habe ja durch den Handball dann doch schon irgendwie so ein bisschen nicht den Ort, wo ich sein kann. Dann sollte es Humanmedizin sein. Habe ich dann später ein bisschen nachgeholt über ganz viele Schulungen und Ausbildungen in Richtung Sporttherapie und so weiter, dass ich eine ganze Anatomie dann noch gelernt habe, auch im Studium. Ich habe Sport studiert dann später. Da habe ich ein bisschen nachgeholt, mein Hunger gestillt, aber es ist nicht Humanmedizin geworden. Ja.
Zweitere Fragen? Da hinten sehe ich eine Wortmeldung.
Einmal nochmal zurück zu deiner aktiven Zeit. Punkt 1, wie bist du, wenn du in so ein Spiel gestartet bist und einfach so einen miserablen Start gehabt hast und die ersten, weiß ich nicht, 4, 5 Bälle an dir vorbeigerauscht sind, ohne dass du sie halten konntest? Ich weiß, ist selten vorgekommen, aber so rein theoretisch, wie hast du es dann geschafft, dich zu motivieren und zu sagen, hey, aber der nächste Ball und der nächste Ball, bist du da so Schritt für Schritt vorgegangen oder hast du gesagt, ey, komm, ich muss jetzt und hast dich da unter Druck gesetzt? Und das Zweite ist, ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, dass du immer so ein Ritual hattest während des Spiels, einfach deinen Fokus neu zu setzen, indem du so an deinem Hosenbund immer an dem Schnürbänzel da rumgefingert hast und einfach um deinen Fokus nochmal neu zu setzen. War das so das Einzige, was du während des Spiels gemacht hast, um diesen Fokus neu zu setzen? Oder gab es da noch so andere Ticks, die du hattest? Hast du vielleicht den Pfosten irgendwie malträtiert oder wie hast du da dich neu fokussiert und wie hast du da auch für dich selber wieder Motivation irgendwie während des Spiels gewonnen, wenn du gemerkt hast, läuft gerade nicht so, wie ich es mir erwünscht hätte?
Ja, ich habe ganz viel ausprobiert und ganz oft gescheitert mit der Idee. Und ganz oft läuft es ja auch so, du kommst so in den Spiel rein mit dem Misserfolg und dann hast du genug Zeit auf der Bank, dir zu überlegen, wie es weitergeht. Also dann bist du halt ausgewechselt. Aber die Kunst ist ja wirklich, wie du sagst, dann, wenn es drauf ankommt, nochmal den Schalter umzulegen, es hinzukriegen. Und vielen Dank für die Blumen, aber es ist auch oft passiert oder in meinem Empfinden viel zu oft passiert, dass ich es nicht hingekriegt habe. Im Laufe der Karriere hat sich bei mir immer mehr durchgesetzt, dass man versuchen muss, Sachen klein zu reden, auszublenden, sich auf Kleinigkeiten, auf wirklich zu beeinflussende Kleinigkeiten fokussiert. Es ist im Prinzip egal, in welche Halle du spielst, es ist im Prinzip, wer dein Mitspieler ist, es ist im Prinzip total egal, wer der Schiri ist. Beeinflussen wir es denn eh nicht. Wenn du ihn anschreist, wird er eh nur mehr gegen dich pfeifen. Habe ich bis heute nicht verstanden. Nicht wirklich. Also, aber habe es nie ändern können. Aber es sind immer der Fokus auf kleine Themen und möglichst viel wegzuschieben. Und das ging dann so weit, dass ich versucht habe, wirklich nur immer auf die nächste Situation, immer auf den nächsten Ball, die letzte Niederlage abgehakt. Und da kommen wir zu dem Punkt, was du gerade angesprochen hast. Das war so ein Ritual, was ich mir mit meinem Sportpsychologen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, überlegt habe. war eine ganz krasse Phase meiner Karriere. Drittes Jahr Magdeburg, gefühlt 2 Monate keinen Ball gehalten im Training oder auch im Spiel. Gedacht, okay, da war dann der Höhlflug mit der Nase hoch und so weiter vorbei. Habe ich nicht mehr an mich geglaubt. Und da haben wir uns Spiele von mir angeguckt. Warum läuft's nicht? Warum läuft's vielleicht dann mal doch und warum nicht? Was dabei rauskam, war, dass er, der Sportpsychologe, in den Videos gesehen hat, dass ich immer, weil er natürlich nur mich angeguckt hat, über wenn der Ball vorne im Angriff war und ich von irgendeiner Parade oder von einer versuchten Parade aufgestanden bin, habe ich immer meine Hose hochgezogen. War eine total logische Erklärung. Wir hatten damals Nike als Ausrüster. Nike als Ausrüster hat viel zu kurze Hosen geliefert. Die gingen mir halt bis Mitte Wade. Dann hat unser Betreuer die annähen lassen, dann waren sie zu lang. So, dann waren sie im Trockner, waren immer noch zu lang. Und dann hatte ich Hosen, klar, du bist halt dann junger Spieler und gießt halt das an, was dir da hingelegt wird. Und ich musste die halt jedes Mal ein Stück zu hoch ziehen, weil immer, wenn ich mich bewegt habe, habe ich das Gefühl, ich trete drauf. So, das war einfach, ich habe das Gefühl, im Spiel 20, 30, 40 Mal diese Hose hochgezogen. Was haben wir dann gemacht? Dann hat der Sportpsychologe zu mir gesagt, pass mal auf, das ist doch super. Ich habe es natürlich nicht verstanden. Im ersten Moment sagte, du ziehst mit deiner Hose hoch. Und ich, ja, und jetzt? Ja, weil die zu lang ist. Ja, nee, wir setzen da einen Anker für dich. Jedes Mal, wenn du die Hose hochziehst, soll das in deinem Kopf bewirken, dass du die letzte Situation abhakst, vergisst, alles egal, weil das passt ja auch super zusammen. Ich stehe auf, ich habe Zeit für mich, ich ziehe in dem Moment die Hose hoch und dann haben wir das über Monate lang, habe ich mir das immer wieder eingetrichtert, immer wieder versucht dran zu denken, weil du musst ja aktiv dran denken. Im Training oder im Spiel sagt dir ja keiner, denk mal daran das. Hat dann in meinen Kopf mir selber eingehämmert, dass wenn ich diese Hose hochziehe, dass dann alles, was war, weg ist. Und das war für mich ein krasser Anker, der mich so weit gebracht hat, dass ich auch Hosen hochgezogen habe, die nicht mehr zu kurz waren. Also das hat mich sehr lange getragen auf jeden Fall. Ja.
Ich werde Spiele ab sofort immer anders gucken.
Ja, genau. Schau dir die verrückten Moves an von den Spielern. Was könnte der Hintergrund sein?
Da kommt noch eine Frage.
An den jungen Yogi Bitter 2007. Henning Fritz verletzt sich im Endspiel und du hast die berühmten ersten 3 Bälle wirklich gar nicht gehalten. Hol uns doch nochmal ab, wie du dich da an der Hose wieder hochbezogen hast.
Eine Geschichte, die ich in meinen hochdotierten Vorträgen eigentlich immer erzähle, die kann ich ja eigentlich hier nicht zum Besten geben. Natürlich nicht. Natürlich, klar, logisch. Ja, ich Weltmeisterschaftsfinale 2007, für die es nicht wissen, ich war 2. Mann die ganze Zeit, habe dann im Finale verletzt sich Henning Fritz. Wir führen mit 6 oder 7 Toren in dem Moment. Du weißt wahrscheinlich noch besser, du bist ja tief drin. 6, genau. Ich werde eingewechselt, muss spielen, es gibt keinen anderen mehr, der spielen kann. Das Spiel ist noch 25 Minuten lang. Bin drin, halte wenig Bälle am Anfang, nämlich genau gar keinen. Ich glaube, die ersten 5 oder 6 gehen alle rein. Und das war kein schönes Gefühl, Sicherheit nicht. Also da, ich habe es jetzt vor kurzem gerade nochmal gesehen wieder, diese Szenen. Da wird mir immer noch schwarz vor Augen, wenn ich das sehe. Dass plötzlich ist es dann auf ein Tor, glaube ich. Also die Polen nur noch ein Tor hinten und ich komme nicht ins Spiel. Und das war ganz schlimm, weil ich wirklich alles vor meinem Auge gesehen habe, dass ich wirklich dieses Spiel verliere, dass ich der Schuldige bin, dass wir halt dann nicht diesen sicher geglaubten Titel gewinnen. Wie ich es da hinbekommen habe in dem Spiel, das ist eine lange Geschichte. Ich hatte zum Glück 2, 3 Jahre vorher mit diesem Sportpsychologen gearbeitet und klingt auch so konstruiert, aber ich hatte in diesem schwachen Moment des neben mir Stehens und des komplett nicht mehr wissen wohin und dann Versagensängste bis unter das Dach, dann irgendwann genau das versucht, nämlich ich hatte genug Zeit nachzudenken, es ist doch jetzt keine Option, es ist wirklich gar keine Option, sich jetzt damit abzufinden und einfach so weiterzumachen. Und dann habe ich angefangen, wieder diese Sachen wegzuschieben und ich habe es ansatzweise geschafft und dann kam glücklicherweise dieser erste Ball, den ich dann halten durfte und dann wurde es einfacher, dann wurde es wirklich, also egal, Weltmeisterschaftsfinale, egal, nur Bälle halten, wie im Training, am Ende wirklich auf den Ball und auf kleine Sachen runterbrechen und dann habe ich es auch dann geschafft, in dieses Spiel reinzukommen. Ist manchmal, gehört auch irgendwo Glück mit dazu. Das ist ja vollkommen klar. Wie bei all die Jahre dann und oder auch in diesem Moment dann Glück dazu ist, dass man dann den entscheidenden Ball vielleicht halten darf.
Noch eine Frage.
Wenn du an das Ende deiner Karriere denkst, der aktiven Karriere, hast du dich darauf vorbereitet? Kannst du die Phase beschreiben, kurz davor, kurz danach, also wenn man am nächsten Morgen aufwacht und wie es einen Monat später war? Scheint sich ja wahrscheinlich in deinem Leben vieles geändert zu haben.
Ja, es hat sich wahnsinnig viel geändert. Ich glaube, ich bin da aber auch wieder Thema Glück oder strategische Planung, kann man sehen, wie man will. Ich habe ja, als ich nach Hamburg zurückkam, 2021 einen Vertrag unterschrieben, der in dem Moment endet, wo ich sage, dass er endet. Also als Spieler. Ich hatte einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben und da war schon inkludiert, dass wenn ich nicht mehr spiele, wenn es körperlich nicht mehr geht, wenn wir uns darauf einigen, dass ich der Mannschaft nichts verbringe, dass ich dann sofort gegen die Spielerbank in den Bürostuhl tausche und sofort dann die vakante Stelle des Sportdirektoren übernehme. Es war eher so die Phase vorher, die verrückt war, weil ich eigentlich schon beides gleichzeitig gemacht habe. In der Spielerkabine gesessen habe und gleichzeitig über Verträge von meinen Kumpels, mit denen ich da gerade ein Bier trinke, entschieden habe. Das war weird. Hinterher war das gar nicht mehr so schlimm, weil das ein fließender Übergang war. Und da habe ich, glaube ich, so, also wie gesagt, entweder strategische Planung mit viel Glück oder einfach nur so viel Glück. Ich hatte einfach, hatte nicht diesen Übergang. Ich hatte keine Pause. Ich habe das letzte Mal das Shirt ausgezogen, bin duschen gegangen und habe danach die Jacke angezogen und mich auf den Bürostuhl gesetzt. Also es war gar keine Zeit zum Nachdenken, auch danach keine Zeit. Ich habe so viele Jahre immer meiner Familie oder all meinen Freunden erzählt, wenn die Karriere vorbei ist, die aktive Karriere, dann mache ich erstmal eine Weltreise, mache 3 Monate nichts, ja, Pustekuchen. Ist nicht passiert, wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Es sei denn, es läuft bei uns mal so gut, dass mich keiner mehr hier braucht, dann bin ich mal 3 Monate weg. Aber es war eine Sondersituation. Ich glaube, dass worauf du ja hinaus willst, ist, dass es im Sport einfach einen Bruch gibt irgendwann. So, da fehlt dir die körperliche Belastung, da fehlt dir vielleicht die Kabine, da fehlen dir die Reisen, da fehlt dir vielleicht auch mal die Nacht alleine im Hotel, weg von deiner Familie. Kann man so, ehrlich muss man ja auch sein. Das kann manchmal auch, das weiß auch meine Familie, dass man sich manchmal auch freut, mal weg zu sein. Das ist auch, glaube ich, in Ordnung und da auch drüber ehrlich drüber zu reden und nicht immer zu sagen, schade, dass ich wieder weg bin. Ja. Da muss man sich auch mal frei davon machen. Das ist ein Bruch im Leben auf jeden Fall. So, ich lebe das Leben ja ein Stück weit weiter. Die Kabine habe ich noch, ich kann mich mit reinsetzen. Die Jungs mögen mich in der Regel noch. Ich kann auch mit denen quatschen und darf diese Auswärtsfahrten, wenn ich möchte, mitfahren. Und Sport darf ich auch machen. Viel zu wenig mache ich oder ich mache viel zu wenig. Hätte ich auch nie geglaubt, dass es einfach nach der Karriere dann so nicht egal wird, aber dass dieser Sport-Hype gar nicht mehr so da ist, weil die Tage auch anders strukturiert sind natürlich. Aber ich glaube, für jemanden, der da rausfällt, dem die Schule fehlt, der vielleicht die Ausbildung, die Perspektive fehlt, ist das ein Knaller. Also ein ganz negativer Knaller, wenn das plötzlich vorbei ist. Und das kann halt ja jeden Tag passieren, so im Sport einfach, weil, wie haben wir eben besprochen, Verletzung, was auch immer, kann jeden Tag passieren. Und deswegen immer weiterhin Schule first und danach halt drüber nachdenken, klar. Also die Ausbildung auch danach. Studium, wir haben ganz viele Spieler bei uns, die studieren nebenbei. Die wissen alle genau, dass sie danach vielleicht ein Jahr gucken können, was sie machen wollen. Aber wenn du einmal raus bist aus dem System, der Sport vergisst dann auch schnell, ne? Also es ist nicht automatisch, dass jeder Spieler, der aufhört, kann irgendwo Sportdirektor werden, kann nicht jeder irgendwo Trainer werden, kann nicht jeder irgendwo, die Plätze sind total begrenzt, können wir durchzählen, wie viel Plätze es im Handballsport gibt und deswegen musst du dich darauf vorbereiten, total wichtig.
Habe ich es richtig gesehen, euer Kapitän wird sogar Anwalt?
Unser Kapitän, der ist jetzt im zweiten Staatsexamen und hat nebenbei schon eine Doktorarbeit mal angefangen und hört jetzt auf. Wird dann, vermutlich dann irgendwann Anwalt oder Staatsanwalt oder was auch immer und gleichzeitig noch Präsident. Das ist mal ein Satz für den
Ich wollte gerade sagen, der hat deinen Ratschlag befolgt, Schule first. Sehr gut, lieber Yogi, vielen Dank für deinen Besuch hier in der Haspa.
Entschuldige bitte, wenn ich dazu schon rede. Und zwar geht es ja auch um das Thema Marathonvorbereitung hier. Jetzt ist ein Handballtorwart, Yogi Bitter, nicht unbedingt das, was ich ad hoc mit einem Marathonlauf in Verbindung bringen würde, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen.
So, jetzt müssen wir aber nochmal in die Vergangenheit reisen, dann erzähle ich dir dann bitte was.
Aber mich würde total interessieren, welchen Ratschlag du als Mannschaftssportler, der ja eher eine ruhigere Position hatte, also sehr passiv im Spielaufbau war, einen Marathonläufer geben würdest. Das würde mich total noch interessieren. Weil ich habe Kerstin versprochen, wenn wir hier sind und hier rausgehen, dann bist du so motiviert, dass du einen Marathon laufen willst. Und Yogi, gib alles bitte. Bitte alles.
Okay, der Druck ist groß, ne?
Groß an Kerstin, dann stell er erst mal.
Ja, klar. Das ist natürlich schwierig. Also erstmal, was mir zuerst in den Kopf kommt, ist, dass ich, wir haben es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen gehabt, dass ich super gern gelaufen bin früher. Also ich hatte nie ein Problem damit, den ganzen verrückten Trainern, die einen durch den Wald geschickt haben und so. Das war für mich immer easy. Ich hatte auch ein gewisses Talent fürs Laufen und ohne jetzt da mich zu sehr nach Ruhe aufs Treppchen zu stellen, erzählen sich immer noch viele Menschen, dass ich damals in dieser Weltmeistermannschaft von 2007 die besten Ausdauerwerte aller Spieler hatte, weil es einfach ein Talent bei mir war und ich es gern gemacht habe. Und ich habe immer auch das Ziel gehabt, nach meiner Karriere einen Marathon zu laufen. Ich wollte es nie währenddessen machen, weil es einfach komplett konträr zu dem ist, was ich als Torwart machen muss, nämlich einen schnellen Schritt, nicht 40.000 oder 50.000 sehr langsame. Aber das Laufen hat mir nie sonderlich wehgetan. Deswegen wollte ich es gerne machen. Jetzt ist es leider nun wirklich so und das ist keine Ausrede. Viele, die mich sehr nahe kennen oder enger kennen, wissen, dass es einfach mein Knie so schlecht geht, dass es einfach nicht funktioniert, dass ich eigentlich gar nicht mehr joggen kann leider. Und dass mich das schon trifft. Aber gut, das ist, irgendwas bleibt immer hängen aus dem Spitzensport. Boah, aber wie kommen wir jetzt zu der Motivationsnummer, Kerstin?
Ja.
Ich könnte jetzt ja versprechen, dass ich mich an ganz vielen Standorten an der Strecke zeige. Wäre das okay? Also klar, beim Marathon war ich auch sehr oft schon an der Strecke, weil Freunde natürlich mitlaufen und das auch immer ein geiles Happening ist, auf jeden Fall. Boah, jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken, weil das ist... Ich
kann das doch unterstützen. Ja. Kasper gibt an diversen Ecken Kaffee aus. Es gibt Coffee Stops und... ich habe es zweimal gemacht hier in Hamburg. Der Zielanlauf ist schon ziemlich gut. Also es kann
ich habe auch noch was.
Dann bitte.
Ich war auch selber immer wieder überrascht, wie leistungsfähig der eigene Körper doch sein kann, wenn man sich kleine Ziele setzt und das in kleinen Schritten angeht. Weil das macht auch süchtig. Wenn man sich die erste realistische Zeit vielleicht auf zwei Metern. Wisst ihr, mein Home-Turf sind eher Meter. Genau. Auf 2 Kilometern setzt und dann merkt man, wie schnell man da vorankommt, wie schnell die Zeit besser wird und dann langsam zu steigern. Aber da gibt es bestimmt zu viele Apps, oder die
ja,
das können, oder?
Ja, ja.
Seid ihr alle Läufer? Es gibt zu viele Apps, die das können. Ich glaube, das hat mich auf jeden Fall immer süchtig gemacht, die Sucht nach dem nächsten Schritt, nach dem nächsten größeren, höheren Schritt. Ich schau mal. Hat es mir geholfen?
Hat noch nicht. Dann, das müssen wir, aber ich habe
dieses durchdringende Adrenalin, wenn du über die Ziellinie läufst.
Ja.
Und einfach gar nicht mehr aufhören willst zu laufen, weil du einfach so geflasht bist von deiner eigenen Leistungsfähigkeit, von deinem eigenen Willen.
Und Kerstin, wenn du in Hamburg laufen möchtest, dieses Jahr ist ausverkauft, aber im nächsten Jahr, beim 41., da würde noch was gehen, habe ich gehört. Hast also ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten an der Stelle. Alle anderen, deswegen, wir wollen hier einen kleinen Abschluss finden. Am 26.04. ist der diesjährige 40. Haspa Hamburg Marathon. Die Haspa hat diverse Coffee-Stops an der Strecke. Wir planen auch noch jede Menge Aktivitäten rund um den Marathon. Ich habe zum Beispiel schon diverse Geschichten mit einer Kollegin von der Haspa über die Filiale an der Reeperbahn gehört, dass da teilweise schon Hühner angeboten wurden gegen Cafés. Also das ist wirklich eine sehr, sehr super Veranstaltung, die ich da nur ins Herz legen kann, auch als Zuschauer, als Zuschauerin. Vielen Dank, Yogi, dass du da warst. Vielen Dank an alle hier im Publikum, an diese, ja dann doch fast eine Stunde haben wir geschafft.
Hoch, musst du schneiden.
Ja,
was dabei, was raus kann.
Nein, vielen Dank. Danke für das tolle Interesse hier am Standort in der Haspa und allen einen schönen Abend. Tschüss. We are back. It was long overdue. Second wind, second season. Yeah. Let's go.